herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Chrisjona-Brücke. Ja, wir haben uns vergrössert. Chrisjona-Brücke geht jetzt bis zu dir heim, in die Stube oder wo immer gerade du bist und an diesem Gottesdienst teilnimmst. Mein Name ist Simon Rohr und ich bin Pastor von der Chrisjona-Brücke. Und mein Predigtthema heute heisst «Die Welt retten». Das klingt natürlich, als wäre das jetzt ganz höchst aktuell, das Thema. Und das ist es ja auch. Aber es ist nicht nur jetzt aktuell, es ist schon vor ein paar tausend Jahren aktuell gewesen. Und das werden wir heute Morgen sehen. Wenn ich sage, schon vor ein paar tausend Jahren, dann meine ich bis zum Noah zurück. Denn Noah ist einer der Glaubenshelden aus Hebräer 11. Das bedeutet, dass der Noah auch heute uns noch ein Vorbild sein kann. Und wir können immer noch etwas von ihm lernen. Und dem wollen wir heute Morgen nachgehen. Ich lese euch jetzt gerade einen Teil von der Noah-Geschichte vor, sodass wir die wieder in den Ohren, vor Augen und im Herzen haben. Ich lese aus 1. Mose 6, 9. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Menschen waren böse und gewalttätig. Gott sah auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. Deshalb sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Ich will sie zusammen mit der Erde vernichten. Bau ein Schiff aus harzhaltigem Holz und dichte es innen und außen mit Teer ab. Bau anschließend Decks und Räume ein. Siehe, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund, und du sollst zusammen mit deiner Frau und deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen. Bring ein Paar von jeder Tierart, ein Männchen und ein Weibchen, in das Schiff, damit sie mit dir die Flut überleben. Ein Paar von jeder Vogelart und jeder Tierart, ob groß oder klein, soll zu dir in das Schiff kommen, um zu überleben. Und nimm genügend Nahrung für deine Familie und all die Tiere mit an Bord. Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Ich gehe heute Morgen auf drei Aspekte dieser Geschichte ein. Für Noah war es erstens eine Glaubensprüfung. Und der Bau der Arche war auch zweitens eine gewaltige, wortlose Predigt. Und zum Schluss erkennen wir dann in dieser Geschichte als dritten Punkt auch das Bild der Versöhnung. Fangen wir doch gerade mit dem ersten Aspekt an. Der Bau für Noah war eine Glaubensprüfung. Ich stelle mir vor, Gott gibt dir den Auftrag, einfach bei einem leeren Feld, ganz in der Nähe von dir daheim, ein gewaltiges Schiff zu bauen. Hättest du Freude? Würde ich sagen, so lässig, ein super Auftrag. Ich glaube, ich würde anfangen mit Gott verhandeln. Und ich glaube, viele von euch wahrscheinlich auch. Es würden vielleicht so Sätze fallen wie: Herr, ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Ich habe verstanden, ich soll ein Schiff bauen. Könntest du mir noch einmal sagen, was du wirklich gemeint hast? Oder: Herr, wieso ich? Ich bin doch gar nicht handwerklich begabt. Herr, wieso da? Da gibt es keinen See und kein Meer. Das Schiff wird nie schwimmen. Oder: Herr, wieso soll das so gross sein? Ich und meine Familie, wir sind nur 8 Personen. Was soll denn das? Oder: Herr, was sollen die Menschen über mich denken und über mich sagen, wenn ich da jetzt so ein grosses Schiff baue? Herr, wer soll das alles bezahlen? Hast du eine Ahnung, wie teuer das wird? Herr, Meinst du wirklich, das Ding wird schwimmen, wenn ich das baue? Herr, könntest du mir nicht jemanden schicken, der mir hilft beim Bauen? Weißt du, einer, der richtig gut rauskommt beim Schiff bauen? Und so geht es wahrscheinlich noch ganz viele so Herr-Einwände, die wir hätten. Aber wie hat Noah reagiert? In der Bibel steht einfach, Noah führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Wissen wir, wie lang der Bau von dieser Arche gegangen ist? 120 Jahre sind vergangen. Von dem Moment, wo Noah den Auftrag von Gott bekommen hat, bis zu dem Moment, wo dann auch der Regen eingesetzt hat und alles Wasser aus der Erde rausgebrochen ist. 120 Jahre lang ist Noah der Witz der Nation gewesen, stelle ich mir vor. Was haben die Menschen wahrscheinlich erzählt und gelacht und gespottet über Noah und seine Arche? Wie hämisch und bös sind wahrscheinlich die Kommentare gewesen. Und ich stelle mir vor, wenn Noah mal ins Dorf gegangen ist oder in die Zeitung dort, wie die Menschen hinter seinem Rücken getuschelt haben und mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Das dort, das ist Noah. Schau mal, der Spinner, der baut eine Arche da, wo es kein Wasser hat. Hat man schon mal so etwas Blödes gehört? Und wenn ich mir das so versuche vorzustellen, dann bekomme ich Mitleid mit dem Noah. Der Auftrag, der hat ihn wahrscheinlich sozial isoliert. Doch so eine Glaubensprüfung wäre es auch gewesen, ohne die Spötteleien von dem Menschen. Ich meine, ein Schiff hätte er müssen bauen. Ungefähr 150 Meter lang, 24 Meter breit und 15 Meter hoch. Hey, das ist kein Klacks, so ein Schiff zu bauen. Da hat es noch keinen Strom gegeben, noch keine elektrischen Werkzeuge. Alles Handarbeit. Alles aus Holz. Und es ist ja gestanden, er soll noch Holz nehmen, das harzhaltig ist. Stellt euch vor, 120 Jahre lang ist alles, was Noah angelangt hat, ist er überall kleben geblieben. Wegen dem kalten Harz. Nur auf seinen Händen schon. Der Bau von dieser Arche, der muss enorm viel Zeit und enorm viel Material verschlungen haben. Und ich glaube, der Noah hat wirklich fest daran glauben, dass das Gottes Auftrag ist. Sonst hat er weder angefangen, noch das Projekt durchgezogen. Ich meine, 120 Jahre, das ist eine unbeschreiblich lange Zeit. 120 Jahre lang hat sich Tag für Tag Zweifel beim Noah hineinschleichen. 120 Jahre lang hat er die Sprüche von seinen Mitmenschen können seinen Glauben angreifen, können Spuren hinterlassen. 120 Jahre lang hat er Unsicherheit im Entstehen, ob er Gott wirklich richtig verstanden hat. Wer hat schon mal für etwas gebetet und ist dann enttäuscht gewesen, weil das Gebet nicht in dieser Woche, nicht an diesem Tag, nicht gerade in diesem Moment erhört worden ist? Und wir alle wissen, wie schnell doch bei uns schon können Zweifel aufkommen. Und der Auftrag vom Bau der Arche, das ist wirklich eine grosse Glaubensprüfung für Noah. Und ich würde mir diese Glaubensprüfung, glaube ich, nicht zutrauen. Und darum ist Noah uns heute hier ein Vorbild. Er hat sich nicht vom Geschwätz der Leute abbringen lassen. Die lange Zeit, wo der Auftrag gedauert hat, der hätte ihn nicht stoppen können. Gleich wie auch nicht das fehlende Wasser ihn nicht stoppen konnte. Er hat an dem Auftrag festgehalten. Und ich habe mir überlegt, was wir jetzt schon gerade von dem ersten Punkt lernen können. Und ich blende euch eine Folie ein. Und dort steht drauf, denk an Noah, wenn du das nächste Mal in deinem Glaubensleben ungeduldig wirst. 120 Jahre. Denk an Noah, wenn du das nächste Mal dich für deinen Glauben ausgelacht fühlst. Denk an Noah, wenn du das nächste Mal denkst, ein Auftrag von Gott könnte für dich zu gross sein. Denk an Noah, wenn du das nächste Mal denkst, dass Gottes Auftrag für dich keinen Sinn ergibt. Neben dieser Glaubensprüfung sehe ich aber noch ein anderes Bild in dieser Geschichte. Und lesen wir dazu gerade das erste Mal den Vers aus Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Es geht mir um den Teil, wo steht, sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. In dem Noah Gott glaubt hat. Und über die lange Zeit auch am Bau dieser Arche dranbleiben ist, hat er wie ein Urteil über die restliche Welt, über die anderen Menschen gesprochen. Aber eben eigentlich nicht gesprochen. Er hat das nicht gemacht, indem er hingestanden ist und eine Rede gehalten hat. Sein stille Bauen war wie ein Ruf raus in die Welt. Sein stille Bauen, kann man sagen, war eine wortlose Predigt. Gott hat dem Noah gesagt, er will alle Menschen, ja alle Lebewesen auf dieser Welt vernichten. Nur der Noah, seine Familie und Vertreter von jeder Tierart sollen überleben. Und der Noah hat Gott geglaubt. Jedes Wort. Und er hat angefangen, die Arche zu bauen. Und sein Bauen zusammen mit dem Bauwerk, das entstanden ist, ist zu einem Ruf in die Welt geworden. Vielleicht gerade so, wie: Liebe Menschen, kehret um, versöhnet euch mit Gott. Und zwar gleich, noch bevor dann das Gericht kommt und es zu spät ist. Und Menschen, die sind sicher zum Noah gegangen und haben gefragt: Noah, warum baust du ein Schiff? Da geht es dir gut. Und der Noah wird ihnen gesagt haben, dass Gott alle Menschen umbringen will. Und weil Menschen nämlich böse sind. Und ich bin sicher, die Menschen haben nicht recht gewusst, was sie sagen sollen. Sollen sie lachen? Sollen sie nachdenklich sein? Und das, wie der Fall ist, so wie seine Predigt in Wort gsi. Aber dann ist wieder seine Predigt in Tat gekommen. Weil Menschen haben gesehen, Tag für Tag, Jahr für Jahr, wie der Noah dranbleiben ist und an dieser Arche gebaut hat. Und sie haben gesehen, wie das Schiff immer grösser wird. Und sie haben gesehen, dass der Noah Gott glaubt. Und Gott hat den Menschen 120 Jahre lang Zeit gegeben, dass sie umkehren könnten. Und wenn du im Noah sein Nachbar wärst, dann hättest du den Noah vielleicht auch gefragt, warum er da weit abseits von allem Wasser so ein grosses Schiff baut, so gross, dass es ja wahrscheinlich wird voneinanderbrechen und gar nie schwimmen wird. Und wenn du aber dann die Begründung gehört hättest, dann hättest du wahrscheinlich gefragt: Ja, Noah, glaubst du den Quatsch, wo du da sagst? Aber wenn du dann gesehen hättest, wie der Noah immer weiter an dem Schiff baut und wie das Schiff immer mehr erkennbar wird, dann wäre dir das wahrscheinlich Beweis genug gewesen, dass der Mensch wirklich daran glaubt, was Gott ihm verheißen hat. Der Bau von der Arche ist wie eine wortlose Predigt. Es ist eine Ermahnung an alle Menschen, dass sie umkehren sollen und dass sie sich sollen von den bösen Taten abwenden. Und dass sie sich vor allem auch wieder Gott sollen zuwenden. Doch die Menschen wollten nicht hören. Die 120 Jahre, wo Gott den Menschen Zeit gegeben hat, die sind leider, ja, umsonst gewesen. Ich habe mir auch zu dem zweiten Punkt wieder Gedanken gemacht, was können wir da direkt daraus herausnehmen. Ich habe wieder eine Folie gemacht, die ich einblende. Und darauf steht: Die Frage könnte jetzt an dich sein, wo gibt Gott dir Zeit, dein Tun zu ändern? Und wie verhaltest du dich? Nimmst du die Warnung an oder verschliessest du dein Herz? Oder, vielleicht von der anderen Seite her geschaut, wo könntest du mit deinem Glauben, mit deinem Leben und deinen Taten auf Gott hinweisen und zur Umkehr rufen. Wo könntest du so eine wortlose Predigt in deinem Umfeld halten? Das dritte Bild, das wir dann in dieser Geschichte erkennen können, ist etwas versteckt. Ich rede vom Bild der Versöhnung. Und damit meine ich nicht den Regenbogen. Ja, der Regenbogen hat ja Gott dann an den Himmel gesetzt und gesagt, das ist das Zeichen, dass ich nie mehr so drastische Massnahmen machen und einfach alles Leben vernichten will. Nein, ich spreche von etwas anderem. Und zwar vom Pech, also eine Art Teer. Und mit dem ist die Arche innen und außen komplett abdichtet worden. Und das hebräische Wort für Pech hat die gleiche Wurzel wie das Wort für Versöhnung. Und das Pech hat das Wasser vom Gericht abgehalten. Das Wasser vom Gericht. Das Wasser, das alles Leben auf der ganzen Welt tötet hat. Das hat nicht in die Arche hineindringen können, weil das Pech quasi abdichtet hat. Und es hat genau gleich das Gericht abgehalten, wie das Versöhnungsblut von Jesus Christus das Gericht von allen Menschen wird abhalten, und zwar von all den Menschen, die bereit sind, Gott um Vergebung zu bitten und Jesus in ihrem Leben aufzunehmen. Da gibt es eine Gemeinsamkeit. In dieser riesigen Arche sind am Schluss 8 Menschen gerettet worden. Und ich denke mir aber, wenn mehr Menschen gekommen wären, dann hat Gott auch mehr reingelassen. Wenn mehr Menschen zugegeben hätten, dass sie dieser Verheißung glauben, die Gott hier an Noah gegeben hat, und umgekehrt wären, dann wären auch mehr Menschen gerettet worden. Gott hat sich doch gewünscht, dass die Menschen umkehren. Gott hat sich sogar gewünscht, dass es die Sintflut nicht braucht. Darum hat er 120 Jahre lang dieser Sache Zeit gegeben. Und so wie das Pech an dieser Arche zur Rettung von Noah und von seiner Familie geworden ist, so wird das Blut von Jesus Christus für alle Menschen zur Rettung und zur Versöhnung, die an Jesus glauben. Niemand, der sein Leben Jesus übergibt, wird zurückgewiesen werden. Und es steht auch so im Johannesevangelium. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Johannes 6, 37. Doch so wie auf der Arche noch für weitere Menschen Platz gewesen wäre, so könnten auch heutzutage viel mehr Menschen das Versöhnungsangebot von Jesus in Anspruch nehmen. Doch Jesus selber hat gesagt, in Matthäus 7, 14 hat er gesagt, das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Gott hat Noah von der Flut errettet. Und wenn du dich entschieden hast, an Jesus zu glauben und mit ihm zu leben, dann wird er auch dich erretten. Das wird er, wirklich. Verstehst du? Ganz egal, was Gott dir für einen Auftrag gibt und ganz egal, was andere über dich denken oder sagen, als ein Jünger von Jesus bist du errettet. Du bist frei, deinen Auftrag auszuführen und du musst dich nicht mehr länger ums Geschwätz der anderen Menschen kümmern. So wie Gott im Noah gesagt hat, dass Gott ihn, den Noah, retten will, so darfst du sicher sein, dass dein Leben von Jesus gerettet ist worden und dass du ewiges Leben wirst haben. Ich habe mir auch zu dem Punkt wieder irgendetwas aufgeschrieben, wo wir gerade uns merken können, wo wir mitnehmen können. Ich blende euch das ein. Ich habe mir aufgeschrieben, glaub an Jesus, dann wirst du gerettet sein. Und so steht es ja auch in der Bibel. Und ich habe hier den Vers aus Johannes 3,16 genommen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jetzt, Wo kann ich da in meinem Leben, mit meinem Leben ansetzen? Was kann ich vom Noah wirklich lernen für mein Leben? Der Noah wird als Glaubensheld in Hebräer 11 aufgeführt. Aber perfekt und fehlerfrei ist er nicht. Wir dürfen den Noah nicht als Übermensch plötzlich hinstellen. Wisst ihr, was der Noah gemacht hat, nachdem die Sintflut vorbei war? In 1. Mose 9 lesen wir Vers 20 und 21. Nach der Flut fing Noah an, Felder zu bestellen und Wein anzubauen. Eines Tages trank er von seinem Wein, wurde betrunken und lag nackt in seinem Zelt. Der Noah hat angefangen, Trauben pflanzen, angefangen, Wein machen und hat sich dann aber eines Tages derartig fest betrunken, dass er am Schluss nackt in seinem Zelt gelegen ist und seinen Rausch musste ausschlafen. Das ist nicht ein bisschen betrunken, das ist also massiv über die Stränge gehauen. Der Noah war absolut nicht perfekt. Er war nicht fehlerfrei. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, der Noah war fehlerfrei und wir müssen jetzt auch fehlerfrei oder perfekt werden. Nein, so ist es zum Glück nicht. In Römer 4 heisst es übrigens ganz schön, gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund seiner Taten. Römer 4, Vers 5. Es sind nicht unsere Taten, die uns in den Himmel bringen, sondern es ist unser Glaube. Und der Noah, der hat Glauben gehabt. Wie sonst hat er 120 Jahre lang können an diesem Auftrag festhalten? Und das möchte ich von Noah lernen. Auch wenn es mal in meinem Leben nicht rund läuft, so will ich am Glauben, an meinem Glauben an Jesus festhalten. Und ich will nicht verzweifeln oder gerade alles hinschmeissen, weil andere über mich spotten oder mich auslachen. Nein, das will ich nicht. Ich will auch nicht verzweifeln, wenn Gott wieder mal in meinen Augen viel zu geduldig ist und ein Gebetsanliegen nicht gerade erhört. Das will ich auch nicht. Das alles will ich von Noah lernen und ich will lernen von ihm an meinem Glauben festzuhalten. Unser Glauben im Alltag zu leben und im Alltag zu glauben, das ist es, was man von Noah, von dem Glaubensheld aus Hebräer 11 wirklich können lernen. Und du musst nicht fehlerfrei sein, du musst kein Glaubensheld werden. Es reicht, wenn du dein Leben Jesus übergibst und dann an Jesus glauben tust. Ich möchte beten mit uns. Jesus, ich danke dir, dass in deinem Wort so Glaubenshelden aufgeführt sind, die uns wirklich ermutigen können, die uns ein Vorbild sein können, gerade so wie der Noah. Und ich danke dir aber auch, dass das nicht Menschen waren, die perfekt waren, dass es Menschen sind, die Ecken und Kanten und Fehler hatten, so wie ich, wie wir auch Menschen sind. Und eins wird sichtbar. Es geht nicht einfach nur um Taten. Wir können uns den Himmel nicht mit Taten verdienen, sondern mit einem starken Glauben dir gegenüber. Ein Glauben, der auch mag eine Wartezeit aushalten, wo mag Gespott aushalten, wo mag Unsicherheit wie fehlendes Wasser für ein Schiff aushalten. Jesus, schenkt du uns so starken Glauben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns jetzt gerade deinen Geist schicken tust und uns ganz neu mit deinem Geist erfüllen tust, dass wir wirklich einen starken Glauben bekommen und unser Glauben immer stärker werden dürfen. Hilf du uns, Herr, zu glauben, wie der Noah geglaubt hat. Und den Glauben zu bezeugen. Allen Menschen in unserer Umgebung. Und so wirklich von dir weiter zu erzählen, dich bekannt zu machen, Jesus. Es geht darum, dass unsere Hoffnung und unser Wunsch ist, dass jeder Mensch dich, Jesus, in seinem Leben als Erlöser und Erretter aufnehmen tut. Aber wir können es nicht machen. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus. Amen.